Okay, einen wunderschönen, nee, guten Morgen brauche ich nicht sagen, habe ich vorhin schon gesagt, ne? Außerdem kennen wir uns, zumindest die meisten kenne ich. Das ist die Predigt, die ich für letzten Sonntag vorbereitet habe, wo ich nicht dran war, was ich danach gemerkt habe, aber die ist noch ein bisschen nicht gewachsen, die hat sich etwas verändert. Eigentlich ist sie eher geschrumpft, aber an manchen Stellen hat sie einfach sich etwas verändert. Genau. Es geht um die Frage, was macht den Unterschied? Und drauf gekommen bin ich auf dieses Thema, nicht durch die Frage, sondern eigentlich durch einen Psalm, den ich gleich vorlesen werde. Aber ich bin halt so im Laufe der Vorbereitung und als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dann auf diese Kernfrage gekommen, was macht den Unterschied? Und die Frage ist, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen, das ist eine provokative Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Menschen, die an Jesus glauben und Menschen, die nicht an Jesus glauben? Also rein biologisch schon mal nicht, darauf können wir uns einigen. Aber gibt es grundsätzlich oder idealtypisch im besten Falle da einen Unterschied? Und wenn ja, welchen? Ja? Wäre natürlich wichtig, wenn man dazu in die Bibel guckt, was die Bibel dazu sagt und sich nicht irgendwelche dollen Sachen ausdenkt. Und da steckt auch die Frage hinter, was macht in meinem Leben den Unterschied? Ja? Okay. Ich lese mal den Psalm vor, um den es geht. Psalm 1. Vielleicht können wir den auch an die Wand werfen. Und dann können wir die ersten drei Verse zumindest da auch einfach mal an der Wand stehen lassen. In Psalm 1 steht Folgendes: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Was macht den Unterschied? Ich glaube, der Unterschied in unserem Leben fängt da an, wo wir nicht einfach mit dem Strom schwimmen. Wir erleben das in unserer Zeit, und das ist eigentlich zu allen Zeiten so gewesen, dass immer irgendwie ein starker Sog da ist, so oder so zu denken. Ja, bestimmte Dinge einfach für richtig zu halten und einfach mitzumachen. Ja? Einen aktuellen Wert, den wir bei uns in der Gesellschaft haben, ist ja der, alles ist erlaubt, solange es keinem wehtut. Ja, das steht so in keinem Grundgesetz und auch nirgendwo in den Menschenrechten. Aber das ist so das, was wir leben. Ja, woraus sich eine Menge an sehr unterschiedlichen Lebensformen und Denkweisen und Vorstellungen und Wertigkeiten auch entwickeln. Und da stelle ich noch nicht die Frage, so wie sieht es jetzt aus Gottes Sicht aus? Ne? Was ist da jetzt richtig, was ist da vielleicht falsch? Darf man die Frage überhaupt noch stellen? Ob da vielleicht irgendwas nicht ganz richtig ist. Und ich nehme mal jetzt uns als Christen, wo wir irgendwie ja glauben, dass es einen Gott gibt, der Vorstellung hat über das, was in die Ewigkeit führt und was eben nicht in die Ewigkeit führt. Wir glauben an einen Gott, der bestimmte Sachen auf dem Herzen hat, die für unser Zusammenleben als Menschen, aber auch mit ihm total wichtig sind. Und die Frage ist dann, wie verhalten wir uns als Christen dann so in diesem Strom der Zeit? Ja? Und diese Frage stellt sich zu jeder Zeit, nicht nur zu unserer. Ich glaube, dass wir manchmal denken, und das ist aus meiner Sicht auch eine Verführung, alle denken so, alle tun es, also warum soll es nicht okay sein? Was dann aber an der Stelle passiert ist, dass unser Gewissen von der Mehrheit geprägt wird. Unser Gewissen wird dann nicht von Gott geprägt. Manchmal schmeißen wir das auch durcheinander. Ja, aber das sind so Gedanken, die ich selber kenne, wo wir mit zu tun haben. Und ich glaube, dass das eine Verführung ist. Alle tun es, also muss es okay sein. Außerdem macht es einfach keinen Spaß, gegen den Strom zu schwimmen. Ja, wer das mal erlebt hat für sich, der weiß, dass das nicht immer happy macht. Es sei denn, man ist so drauf, dass man daraus so einen Lebenssinn zieht, alles immer anders zu machen als die anderen. Ja? So als Jugendlicher war ich mal eine Zeit lang so unterwegs. Unglücklicherweise hat es die Mutter einer Schulfreundin von mir entdeckt, als wir mal wieder im Gespräch waren und die meinte, ganz ehrlich, Eckbert, du machst das nur anders, weil du es anders machen willst. Hatte sie recht. Und das gibt es natürlich auch, aber das ist halt nicht normal. Ja, also ich glaube nicht, dass jeder Mensch so getaktet ist. Fakt ist, eigentlich fühlt sich das nicht gut an, wenn man gegen den Strom schwimmt. Dann gibt es aber diesen biblischen Rat hier im Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Von was für Menschen ist hier die Rede? Hier ist von, also zumindest in dieser Übersetzung, ist dann von Sündern, von Spöttern und von Gottlosen die Rede. Das sind so alles ganz böse Wörter. Ja, wenn man die in den Mund nimmt, kriegt man gleich irgendwie einen Schaudern und so. Man möchte selber so nicht genannt werden, weil das anklagend klingt. Ja. Letzten Endes ist es keine Anklage, sondern einfach mal eine Feststellung. So aus der Ewigkeitsperspektive ist das eine Feststellung. Und will ich auch gleich ganz kurz erklären. Aber diese drei Begriffe bezeichnen jetzt nicht sehr unterschiedliche Menschen, sondern eigentlich ein und dasselbe. Ich weiß nicht, wie das Wort gottlos bei euch in den Ohren klingt. Ich kenne das nur aus irgendwelchen alten Filmen oder aus irgendwelchen völlig moralisierenden Predigten, die ich zwar nie gehört habe, aber von denen ich mal gehört habe, ja, dass es sie geben soll. Mittelalterliche Zustände und dann der drohende Zeigefinger von der Kanzel, du Gottloser. Ja. Aus dem Film will ich mal raus und das mal anders beschreiben, nämlich ein Mensch, der gottlos ist, ist los von Gott. Ja? Bewusst oder unbewusst. Und da brauchen wir gar nicht diesen moralischen Ober- und Unterton dabei zu haben, sondern einfach jemand, der nicht an Gott dran ist. Ja? Und was überhaupt gar keine verurteilende, keinen verurteilenden Ton drin ist, sondern einfach mal eine Feststellung. Und das ist dann eben auch jemand, wie der Psalm hier sagt, der ein Sünder wäre oder ein Spötter. Ja, ein Spötter ist dann schon nochmal, geht ein bisschen andersrum. Ein Spötter sind vielleicht eher Leute, die ganz bewusst dann auch sich über Gott lustig machen oder sich über Glauben lustig machen und da nichts mit am Hut haben wollen. Das ist so die krassere Form. Das muss aber nicht unbedingt immer so sein. Ja, also ich versuche mal kurz so diese Personengruppe zu umschreiben. Also ich war zumindest eine Zeit lang meines Lebens, war ich ein Spötter, was Glauben angeht. Ich habe mich ganz bewusst von Gott getrennt und habe dann zwischendurch, wenn ich Menschen gesehen habe, wie mein Freund, der mal bei mir im Keller saß und die Bibel gelesen hat, habe ich mich über den lustig gemacht. Ja? Also sowas ist ein Spötter. Ja? Nur um mal eine Vorstellung davon zu haben. Und ich weiß nicht, ob mein Freund in der Situation Psalm 1, Vers 1 gelesen hätte. Ich glaube fast nicht, weil sonst wäre er gegangen. Aber da steht, du sollst, oder wohl dem, es geht dem gut, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Da geht es um Menschen, die letzten Endes Gott für sich außen vor lassen. Ja? Die bewusst oder unbewusst nicht an Gott glauben. Gott nicht in ihr Leben mit reinnehmen wollen, mit ihm nichts am Hut haben wollen. Und jetzt wird es ein bisschen krass, das passiert auch uns als Christen. Wobei wir dann an der Stelle nicht grundsätzlich ungläubige Menschen sind, aber auch uns passiert es in unserem christlichen Leben, dass wir Gott aus manchen Lebensbereichen ausklammern und ihn da nicht reinlassen. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst, wo wir es noch gar nicht gemerkt haben und wo Gott es genau weiß, dass es so ist, aber er dann trotzdem mit uns eine Reise vorhat, um uns dahin zu bringen. Ja? Aber auch so in Teilbereichen kann das auch passieren. Es geht also um Menschen, die Gott außen vorhalten wollen, und die letzten Endes mit Gottes Wort auch nichts am Hut haben und am Hut haben wollen. Was aber dann der Psalm hier sagt, ist, dass dieser Weg, ohne mit Gott unterwegs zu sein, ein trügerischer Weg ist und uns eine trügerische Freiheit verspricht. Also ich denke zurück an meine Zeit, wo ich nicht Christ war. Ich habe mich immer nach Freiheit gesehnt. Ich wollte immer alles Mögliche erleben. Ich wollte nicht fremdbestimmt werden, da hatte ich keinen Bock drauf, sondern ich wollte das pralle Leben wollte ich genießen. Ja, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und Freiheit war da ein ganz großer Begriff. Was der Psalmvers jetzt hier sagt, ist, dass das eigentlich eine trügerische Freiheit ist, nach der man sich da sehnt, wenn man diesen Weg an Gott vorbeigeht. Aus meiner Erfahrung, und das ist jetzt eher mein eigener Erfahrungsbericht, würde ich sagen, ja, der hat recht. Weil das, was ich dann auf meinem Weg erlebt habe, das war jetzt nicht so dolle. Dabei weiß ich, dass manche von außen betrachtet mich beneidet haben, wie ich unterwegs war als Jugendlicher. Habe ich letztens noch auf einer Klassenfeier von jemandem zu hören bekommen. Und intern habe ich gedacht, das war aber echt für einen Eimer, was ich da gemacht habe. Ne? So, von außen kann das manchmal für andere ganz nett aussehen oder boah, der ist aber progressiv unterwegs oder wie auch immer. Aber aus Gottes Sicht kann das ganz anders aussehen. Ne? Und so ist es aus meiner heutigen Sicht. Und deswegen glaube ich, dass der Psalmist hier echt recht hat. Denn der Weg derjenigen, die sich von Gott losgemacht haben, meine Übersetzung, führt ins Verderben. Man fährt letzten Endes vor die Wand. Und zwar entweder schon hier auf der Erde, und das ist mir glücklicherweise passiert, ja, dass ich hier auf der Erde mein Leben schon vor die Wand gefahren habe und gemerkt habe, dass das ätzend ist und stinklangweilig ist, was ich so lebe und völlig sinnfrei. Aber manchmal erlebt man das auch erst, wenn man in der Ewigkeit landet, beziehungsweise gestorben ist und dann sich mit dem Resultat seines Lebens auseinandersetzen muss. Ja. So, das ist das, was hier steht. Wohl dem, der nicht wandelt in dem Rat derjenigen, die sich von Gott losgemacht haben. Das heißt, wohl dem, der nicht einfach nur mit dem Strom schwimmt, um das mal so auszudrücken. Und das heißt nicht, dass im Strom alles schlecht ist. Ja? Aber es wäre falsch, einfach nur so mit dem Strom mitzuschwimmen. Jemand hat mal gesagt, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Die tatsächlich lebendigen Fische schwimmen nämlich manchmal bewusst gegen den Strom. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Um sich Nahrung zu holen oder weil sie Spaß irgendwie dran haben und mal ein bisschen trainieren wollen. Ja, wie auch immer, aber das machen die ganz bewusst. Und das machen sie auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und dieser Vers ermutigt uns dazu, eben nicht nur einfach mit dem Strom zu schwimmen, unbedacht, unreflektiert, ohne Gott damit reinzunehmen, um mal zu fragen, okay, ist jetzt alles, was hier im Strom unterwegs ist, wirklich Gottes Strom oder sollte man vielleicht mal in die andere Richtung schwimmen? Ja? Das ist die große Frage. Wenn wir nur mit dem Strom schwimmen, heißt es, dass wir Ja sagen zu dem oder dass wir manchmal auch Ja sagen zu dem, was Gott sich eben nicht ausgedacht hat, sondern jemand anders. Und da gilt es für uns als Christen, und hier fängt es an, einen Unterschied zu machen, da gilt es auch den Mut zu haben, Nein zu sagen. Ich habe das für mich als 16-Jähriger erlebt, oder gerade in der Phase 16 bis 18, da habe ich, also fängt eigentlich schon früher an, aber ich war damals in der katholischen Kirche noch, ich war auch sehr aktiv in der Kirche, war aber auch eingebunden in verschiedene Freundschaften und auch in eine Beziehung. Und die Art und Weise, wie ich da gelebt habe, war relativ frei nach Schnauze. Ne? So wie es beliebt und wie es am meisten Spaß macht. Das war so die Wiese. Eben wie ich das erklärt habe, dass mir möglichst keiner reinredet. Dann habe ich mit 16 allein in meinem Zimmer beim Bibellesen eine Entscheidung getroffen, und zwar für Gott. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte dein Diener sein. Weil ich gemerkt habe, während ich so gelebt habe, dass das total leer und langweilig war. Das hatte den Hintergrund, dass ich mich gefragt habe, was würde passieren, wenn ich jetzt so, wie ich lebe, demnächst sterben würde? Ist ja mal eine Frage, die man sich als 16-Jähriger so stellen kann. Ne? Macht man doch schon mal. Und bin da in eine Krise reingekommen. Kann man als pubertäre Krise abtun, aber trotzdem waren da Sinnfragen mit dabei. Und bin zu dem Punkt gekommen, wo ich die Bibel gelesen habe, Johannes 10, Vers 10, wo drin steht, wer an mich lebt und glaubt, wird Leben haben im Überfluss. Da habe ich gedacht, das will ich. Ja, also ich habe mich in die Hände geklatscht. Das war auch ein längerer Denkprozess, aber ich gedacht, das will ich haben. Und habe Gott gesagt, ich will mit dir leben. Was ich dann gemerkt habe, war, dass sich mein Empfinden und mein Denken geändert hat danach, wo ich gemerkt habe, so wie ich dies oder jenes mache, das passt nicht. Das ist nicht richtig jetzt. Und ich habe versucht, an der Stelle meinen Weg zu ändern und habe gemerkt, dass ich nicht nur gegen einen Strom schwimme, sondern gelegentlich auch gegen einen Tsunami. Weil ich habe richtig Gegenwind bekommen von den Leuten, die mir lieb und wichtig waren. Die sind richtig auf die Barrikaden gegangen. Und das war nicht so angenehm. Auf der anderen Seite habe ich mir damals gesagt, da musst du durch. Ja, das gehört dann vielleicht irgendwie dazu. Habe auch Leute gesucht, die sich vielleicht mit mir irgendwie zusammen auf den Weg machen und wirklich an Gott glauben wollen und an Gott dran sind. Habe ich damals nicht gefunden. Was ich heute im Rückblick festgestellt habe, so das Empfinden, was ich damals hatte, das war absolut richtig. Ich habe auch versucht, an der Stelle gegen den Strom zu schwimmen, ohne irgendwie komisch zu werden. Ja. Ich habe es am Ende aber nicht geschafft. Und am Ende bin ich Atheist geworden. Das ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Das ist die Geschichte, warum ich Atheist geworden bin. Weil ich so frustriert war von dem, was ich vorher erlebt habe, weil es nicht funktioniert hat in meinem Leben, dass ich da die Entscheidung gegen Gott getroffen habe und gesagt habe, es ist alles scheiße. Was mir geholfen hätte an der Stelle wäre, ein Rudel Fische, die zusammen nicht nur im Strom schwimmen, sondern auch zwischendurch mal gegen den Strom. Habe ich nicht gefunden. Was heißt das für uns? Ein Unterschied zu machen fängt da an, wo wir nicht nur mit dem Strom schwimmen, sondern auch bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen. Mein ehrlicher Rat, lasst uns das nicht alleine versuchen, auf Dauer. Zwischendurch muss man es alleine machen, aber letzten Endes brauchen wir einander, um gemeinsam mit Jesus den Weg zu gehen. Ja? Und gegen den Strom zu schwimmen, da wo es notwendig ist, heißt auch, dass ich wissen muss, warum. Und hier brauchen wir echt Gottes Wort. Ja? Dass wir uns von dem prägen lassen, was hier drin steht. Und dass wir das, was Gott sagt, nicht kleinreden oder relativieren oder wie auch immer. Jesus sagt, und ich glaube, dass Jesus an der Stelle das größte Vorbild ist, wenn es darum geht, zwischendurch auch mal Nein zu sagen oder an der richtigen Stelle gegen den Strom zu schwimmen. Jesus sagt in Matthäus 5, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen, Jesus will uns eigentlich davor warnen, irgendwas aus dem Wort Gottes wegzunehmen oder klein zu reden. Ja, wir müssen natürlich gucken, dass wir die Bibel ordentlich auslegen und damit richtig umgehen. Aber Fakt ist, er ermutigt uns, die Bibel von vorne bis hinten ernst zu nehmen. Und er hatte damals nur das Alte Testament. Ja, aber im Alten Testament ist das Evangelium schon angelegt. Der Gott des Alten Testaments ist kein anderer als der im Neuen Testament. Nur im Neuen Testament haben wir die Geschichte von seinem Sohn und die komplette Offenbarung. Aber alles, was das Evangelium beinhaltet, war auch schon im Alten Testament drin. Und Jesus ist an der Stelle ein echtes Vorbild, wenn es darum geht, nicht immer mit dem Strom zu schwimmen, sondern er war weder lieblos gesetzlich, noch war er so ein laissez-faire Typ oder liberal, wo irgendwie ja, alles okay ist, ne, solange es keinem wehtut. So war er nicht unterwegs. Er war ganz anders unterwegs. Jesus stand zu allem, was Gott offenbart hatte, hat es manchmal aber nochmal auf eine andere Ebene gehoben, wo es um das Herz ging und nicht nur um reine Äußerlichkeiten, aber er hat Gnade angeboten. Er hat Vergebung angeboten. Und allein sein ständiges Angebot von Gnade und wie er auch auf dem beharrt hat, was wahr ist vor Gott und was richtig vor Gott ist, da wird deutlich, wie er gegen den Strom geschwommen ist. Die Vergebungsbereitschaft, die Jesus an den Tag gelegt hat, hat noch kein Mensch auf dieser Erde hingekriegt. Keiner. Und gleichzeitig hat es keiner hingekriegt, so klar zu dem zu stehen, was Gott offenbart hat und was Gott denkt. Und wir schwanken zwischen diesen Seiten hin und her und können uns manchmal nicht entscheiden und fallen links oder rechts vom Pferd, wo es dann entweder nur darum geht, mit dem Strom zu schwimmen oder nur dagegen zu sein. Aber der Unterschied fängt da an, wo wir mit Gott zusammen an der richtigen Stelle dann einen Unterschied machen. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir uns Jesus angucken, wie er das gemacht hat und dass wir eben nicht einfach nur unbedacht durchs Leben gehen. Ich lade uns ein, Jesus nachzufolgen und Gottes Wort zu achten, denn einen Unterschied machen wir dann, wenn wir an Gottes Wort glauben. Das ist der zweite Punkt. Der Kern unseres Menschseins, der Kern unserer Persönlichkeit hängt von dem ab, wovon wir überzeugt sind. Und das gilt für jeden einzelnen Menschen und das gilt für sämtliche Kulturen. Ja, es gibt so eine Kulturzwiebel, so mit mehreren Ringen, so, ne, geht von innen nach außen. Und im Kern jeglicher Kultur stehen unsere Überzeugungen und Werte. Ob die irgendwo aufgeschrieben sind oder nicht, ist völlig wurscht. Betrifft auch jede Gruppe, die es so gibt. Ja. Immer gibt es irgendwo einen Kern von Überzeugungen in jeder Gruppe, in jeder Nation und so weiter, die dann letzten Endes zu einer Kultur führen. Und das gilt auch für uns als Einzelne. Das, wovon ich überzeugt bin, das macht mich als Person aus. Ob das richtig oder falsch ist, ist da erstmal nicht wichtig. Ja. Aber meine inneren Überzeugungen, meine inneren Festlegungen, geht dann eher ins Seelsorgerliche, Psychologische, all das macht mich als Person aus und prägt mich. Das, was ich glaube, das bin ich. Das, wovon ich überzeugt bin, das bin ich. Ich bin nicht das, wovon ich behaupte, dass ich das glaube, sondern ich bin das, was ich wirklich glaube. Ja, das ist ein Unterschied. Wenn ich glaube, dass ich ein Verlierer bin und ständig Angst habe, etwas falsch zu machen, dann werde ich mich dementsprechend verhalten. Warum? Weil das nicht anders geht, weil das meine Motivation ist, weil das meine innere Überzeugung ist. Wenn ich glaube, dass ich ungeliebt bin, weil ich es vielleicht auch oft genug erlebt habe in meinem Leben, dann werde ich jegliche Erfahrung aus dieser Brille von Ablehnung oder viele, ja, dann kann ich immer wieder aus dieser Brille der Ablehnung Dinge beurteilen. Und das ist jetzt nicht nur mal so dahingeklatscht, das kann vielleicht auch jeder für sich nachvollziehen und ich habe es oft genug auch mit beobachtet. Wenn ich davon überzeugt bin, dass es keinen Gott gibt, dann werde ich auch nicht auf die Idee kommen, dass irgendetwas, und sei es noch so wunderbar, irgendwas mit Gott zu tun hat. Dafür wird es schon irgendeine Erklärung geben. Ich bin das, was ich glaube. Nicht nur ich, sondern ihr auch. Ihr seid das, was ihr glaubt. Und da gehört ja so vieles dazu. Und wenn wir im tiefsten unseres Herzens von dem überzeugt sind, was Gott sagt, dann wird es unser Leben prägen. Und genau das macht einen Nachfolger Jesu aus. Wir lesen in Johannes 8, Vers 32 folgendes. Da sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Kann man eine Predigt draus machen, 3-Punkte-Predigt. Aber wichtig dieser erste Satz, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Was heißt das, in seinem Wort zu bleiben? Lege ich die Bibel auf den Boden und setze mich drauf oder kusche mich ein in die Bibel? So, das heißt es natürlich nicht. Ja. Die Lösung steht hier in Vers 2 in dem Psalm. Und ich formuliere mal kurz um, dass das ein eigenständiger Satz ist. Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das ist jemand, der in seinem Wort bleibt. Also hier ist nicht die Rede von jemand, der eine Bibel im Schrank stehen hat, im Regal, hatte ich nämlich auch als Atheist, aber So, dadurch wird man kein besserer Christ. Sondern es geht darum, bin ich damit unterwegs, mit Gottes Wort, mit Gottes Gedanken? Ja? Macht das etwas in meinem Leben? Mache ich etwas mit seinem Wort in meinem Leben? Das ist die entscheidende Frage. Und wenn das passiert, und es kann ab dem ersten Tag meines Christseins passieren, an der Stelle bin ich ein Jünger. Und mit dem, womit ich mich dann beschäftige, werde ich neue Dinge entdecken. Ja? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und dann wird nämlich auch was passieren, aber darauf komme ich gleich. Ja? Das heißt, ein Jünger ist jemand, der über Gottes Wort nachdenkt, der Fragen stellt, der mit Gottes Wort betet und irgendwie auf vielfältige Art und Weise mit Gottes Wort unterwegs ist. Und am Ende, letzten Endes, das glaubt, was Gott gesagt hat. Das ist ein Jünger. Das ist eine Beschreibung, die Jesus selber mal einfach in den Ring geworfen hat. Und ich hatte da so dieses Bild von einer Frucht. Also ich bin ja biologisch völlig unbedarft und ich esse auch ungern Obst, aber ich habe schon mal festgestellt, dass in einer Frucht immer ein Kern ist. Ja? Und letzten Endes entsteht da ja auch die Frucht raus. Ne? Ich stelle mich jetzt ein bisschen blöder da, als ich bin, aber so, das macht, ne? Aber es gibt einen Kern und aus diesem Kern heraus entstehen dann auch diese Früchte. Und das meine ich mit diesen Kernüberzeugungen, die in uns sind. Das Ziel ist, dass das Evangelium unseren Kern ausmacht. Dass wir wissen, es gibt einen Weg, den ich ohne Gott gehen kann und einen Weg, den ich mit Gott gehen kann, wofür Gott mir Gnade schenkt und wo er mich immer wieder zu einlädt. Weil seine Gnade jeden Morgen neu ist. Aber genau da ist auch der Punkt, wo es anfängt, einen Unterschied zu machen. Auf der einen Seite eben nicht mit dem Strom zu schwimmen, auf der anderen Seite aber auch das ins Leben reinzunehmen, was wirklich den Unterschied macht, nämlich sein Evangelium, sein Wort, seine Gnade. Und wenn hier davon die Rede ist, dass wir unsere Lust haben können am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnen Tag und Nacht, dann müssen wir das jetzt nicht so gesetzlich denken, sondern das kann man auch übersetzen mit Ordnung, mit Gottes Ordnung, mit seinen Weisungen, mit seinem Wort letzten Endes. Ja? Also alles, was Gott gesagt hat und was dann auch aufgeschrieben worden ist. Seine Offenbarung. Ja, wenn wir mit seinen Offenbarungen, mit seinen Gedanken und Anliegen unterwegs sind und das an unser Herz ranlassen, hey, das ist gut. Und dann sind wir wirklich als Jünger unterwegs. Das heißt, der Punkt ist nicht, dass wir einfach bis zur Verausgabung irgendwo mitarbeiten. Mitarbeit ist total gut, ja, aber eine andere Predigt an der Stelle jetzt. Ich will jetzt einen anderen Punkt betonen. Das Ausschlaggebende ist nicht, dass wir irgendwie alles Mögliche machen oder überall dran teilnehmen, sondern das Ausschlaggebende ist, bin ich im Innersten meines Herzens mit Gottes Gedanken unterwegs. Das ist das Ausschlaggebende. Und an der Stelle beginnt der Unterschied. Und ich möchte uns einfach den Vorschlag machen, mal zu gucken, wo du in deinem eigenen Leben eine Frage hast oder auch Gottes Hilfe brauchst. Irgendein Bereich deines Lebens. Es kann sein, dass du dich mit einer Entwicklung beschäftigst, wo du dich gerne auch zusammen mit Gott weiterentwickeln möchtest. Es kann sein, dass es um etwas geht, wo du merkst, hey, da brauche ich einen Durchbruch, wo es vielleicht auch um Befreiung geht von Sünde und solche Geschichten. Irgendwas. Und dann nimm dir mal einen Vers aus der Bibel, der dazu passt. Der sozusagen auch eine Hilfestellung dafür sein kann, dass Gott sich in dieser Sache auch zeigen will und was machen will. Und dann beweg diesen Vers immer wieder. Bete immer wieder mit diesem Vers. Erinnere dich in deinem Kopf daran. Denk drüber nach. Stell Fragen. Ja? Aber mach was damit, so lange, bis du den Eindruck hast, dass es einen Unterschied gibt. Und zwar in dir. An der Stelle passt dieser Ausdruck, beten, bis der Arzt kommt. Ja? Also nicht vorher aufhören, sondern bis der Unterschied für dich auch spürbar ist. Und zwar vor allen Dingen in deinem Herzen. Ich habe das für mich mal an mehreren Stellen gemacht. Aber werde ich gleich mal kurz erwähnen. Ja? Kurz zwei, drei Erfahrungsberichte sagen. In Hebräer 4, Vers 12 steht da nämlich, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft oder Energie geladen. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt. Gottes Wort hat eine Kraft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns davon ernähren. Ja, dass wir davon immer wieder voll werden. Und da geht es ja nicht darum, wie viel wir lesen, sondern wie wir lesen und wie wir mit Gottes Wort umgehen. Lieber ein Vers mal richtig verdaut als 13 Kapitel so gelesen. Auch das bringt Sinn. Aber um wirklich Veränderung zu erfahren und um einen Unterschied zu machen, brauchen wir den Tiefgang. Ja, wo wir einfach Gottes Wort an unser Herz ranlassen. Und Gottes Wort hat Kraft. So. Wir machen einen Unterschied, wenn wir an Gottes Wort glauben. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir auch den Segen daraus erleben. Und das ist mein letzter Punkt. Ich habe das mal an mehreren Stellen erlebt und will das einfach nur mal kurz erzählen. Weihnachten oder im Dezember 1999 hatte ich einen Unfall. Leider selbst verschuldet, habe ich meinen schönen spanisch-roten Ford Escort Turnierschrott gefahren. Manche erinnern sich vielleicht noch. Mir ging es schlecht, hatte eine schwere Gehirnerschütterung, lag im Krankenhaus und habe mich dann gegen den Rat des Arztes kurz vor Heiligabend selbst entlassen. Weil ich keinen Bock über Heiligabend im Krankenhaus zu sein. Heiligabend ging es mir richtig bescheiden. Also war auch der einzige Heiligabend-Gottesdienst, wo ich dachte, was soll das alles? Also was passiert hier eigentlich? Und dann habe ich noch irgendwie die Heiligabend-Geschichte bei uns zu Hause irgendwie rübergebracht. Und dann wollte ich ins Bett gehen, auch relativ früh, weil ich Sonnenschädel hatte. Also ich lag schon irgendwie 3-4 Tage vorher im Krankenhaus, aber mir ging es immer noch nicht gut. Und dann war ich dabei, meine Zähne zu putzen und hatte auf einmal so diesen Satz in meinem Kopf, wie so ein Gebet, so das kam fast von selber. Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort hat Kraft. Das war einfach da. Nichts gesucht, war einfach da. Gottes Wort hat Kraft. Mit diesem Gebet bin ich ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen war ich fit wie ein Turnschuh. Ich habe mich selbst gewundert, weil ich das eigentlich nicht normal fand. Mir ging es einfach mies. Ich war noch nicht gesund. Ja. An der Stelle einfach erlebt, dass Gottes Wort einfach Kraft hat. Das erlebe ich nicht immer so schnell. Aber es ist mal ein Beispiel, was ich da anführen möchte. Sommerurlaub 2015 war für mich einer der nicht so auferbauenden Urlaube, weil es mir einfach innerlich schlecht ging. Jetzt nicht gesundheitlich, sondern so seelisch. Und dann sind wir nach Hause gefahren, irgendwann am Ende des Urlaubs. Und ich hatte mich schon mit diesem Bibelvers zwischendurch auseinandergesetzt. Also dieser Bibelvers, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Ich formuliere den dann zwischendurch ein bisschen um. Dies ist der Sieg, der den Teufel überwunden hat, unser Glaube. Solche Geschichten, ne? Dann spiele ich so ein bisschen mit Bibelversen. Und ich bin mit diesem Bibelvers die ganze Strecke nach Hause gefahren. Die Aisha hat das gar nicht mitgekriegt. Also ich habe nicht die Augen zu dann. Sondern war gut bei Sinn. Aber ich bin in meinem Kopf, in meinem Geist mit diesem Bibelvers die ganze Zeit, das ging wie ratternd, ja, laufend. Dies ist der Sieg, der den Feind besiegt hat, unser Glaube. Bin ich nach Hause gefahren und kam zu Hause an und fühlte mich wie ein geborgenes Baby. Also nicht, weil ich wieder zu Hause war, sondern weil einfach Gott an der Stelle was gemacht hat. Und es war ein völliges Kontrastprogramm zu dem, was ich vorher innerlich erlebt habe, wo ich immer versucht habe, boah, irgendwie wieder raus aus dieser Nummer zu kommen, wo es mir total mies ging innerlich und mit unterschiedlichsten Gedanken zu kämpfen hatte. Und es war Gottes Wort. War wie gesagt nicht 5 Minuten mal gedacht, geschlafen und alles ist gut, sondern einfach, boah, war ein Durchbruch. Ich muss auch dazu sagen, das hat nicht dann 2 Wochen angehalten, sondern das war einfach mittendrin in so einer Phase, wo ich echt viel innerlichen Druck erlebt habe, auch geistlichen Kampf. Und da braucht es dann letzten Endes noch mehr. Aber in der Situation hat es echt erstmal geholfen. Einen anderen Bibelvers, den ich oft und teilweise Monate und Jahre lang für mich immer wieder gebetet habe, ist, wir werden umsonst gerechtfertigt durch den Glauben, nicht aus Werken. Warum habe ich diesen Bibelvers ausgewählt? Nicht wegen Luther, weil der dem so wichtig war, sondern weil ich gemerkt habe, wie leistungsorientiert ich selber unterwegs bin und wie schnell ich mich dann anklage, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich meine, es müsste funktionieren. Ja, ich musste mich umerziehen, ich drücke das mal so aus. Und das ist nur ein Beispiel. Ja, wo ich dann immer wieder darüber nachgedacht habe und gebetet habe, was das bedeutet. Und es einfach für mich gebetet habe und in der Computersprache würde man sagen, man hat etwas neu programmiert. Ja? Weil wir Menschen sind, klingt das nicht so dolle. Aber letzten Endes habe ich mein Denken umgeschult, weil mein Denken anders geschult war und mein Herz anders geschult war. Immer wieder rein, weil das Gottes Wahrheit ist. Und wenn wir in Gottes Wort bleiben, sind wir wahrhaft seine Jünger und wir werden seine Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Ja, da wird was passieren und es ist passiert. Und ich muss solche Sachen immer wieder machen. Ich bin da nicht durch. Das wird so lange laufen, bis ich sterbe. Und danach brauche ich die Geschichten nicht mehr machen. Aber bis heute bin ich in einem Prozess drin und ich glaube, das geht jedem von uns, wo ich Gottes Wort brauche, um mich auf seine Spur zu bringen, um eben nicht mich einfach nur treiben zu lassen von dem, was mich geprägt hat, was in meinem Kopf los ist. Leute, wenn ihr wüsstet, was im Laufe meines Lebens alles in meinem Kopf war, ja, das wollt ihr nicht wissen. Ja, ich weiß auch nicht, was geworden wäre, wenn ich nicht Gottes Wort hätte. Aber wir müssen es aktiv benutzen, damit Gottes Wort etwas machen kann. Und dann passiert das, was hier steht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Das ist jetzt nicht ein Wohlstandsevangelium, ja, sondern da geht es darum, dass Gott uns in unserem Herzen Segen schenken will und Gnade schenken will, damit Dinge sich in eine positive Richtung entwickeln. Das ist das, ja. Hier möchte ich uns echt viel Mut machen, darauf zu hoffen, dass das so ist. Und wenn es manchmal Zeit braucht, aber Gottes Wort nicht loszulassen, weil Gott etwas in unserem Leben machen will, er will Segen freisetzen und sein Segen wird einen Unterschied machen. Ja? Aber bevor dieser Segen wirklich freigesetzt wird, ist es notwendig, dass wir mit seinem Wort etwas machen, dass wir an seinem Wort dranbleiben. Das ist ganz entscheidend. Und da möchte ich uns einfach zu einladen, wenn du einen Unterschied in deinem Leben sehen willst. Ja? Was macht den Unterschied? Den Unterschied macht das Wort Gottes. Weil da, durch das Wort Gottes, wirkt Gott mit seiner Gnade in unser Leben hinein und bewirkt Dinge, die wir selber nicht machen können, die du selber dir nicht erdenken kannst oder einfach herbeiwünschen kannst, weil wir Gott brauchen dazu. Wo er uns vergibt, wo er uns Schuldgefühle wegnimmt, wo er uns frei macht von Dingen, die uns unfrei machen und die nicht in Gottes Sinne sind. Ja? Wo er uns dann auch die Kraft geben kann, eben nicht nur einfach wie tote Fische nur im Strom zu schwimmen, sondern auch zwischendurch gegen den Strom. Ich möchte uns jetzt einladen, Gott zu begegnen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wir haben nämlich jetzt das Abendmahl. Und das ist eine Chance, einfach auch da, wo vielleicht durch die Predigt was angestoßen worden ist, das mit Gott klar zu machen. Wo wir auch dieses Wort von Jesus annehmen können, dass er uns durch sein Blut und durch das, was er am Kreuz getan hat, wirklich vergeben will. Aber nicht nur das, er will uns auch Erneuerung schenken. Und wenn in der Bibel steht, dass da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, er mitten unter uns ist, dann heißt es, dass er beim Abendmahl auch mit seiner Gegenwart da ist. Und da ist Kraft drin. Da steckt die Möglichkeit für alles Mögliche drin. Du kannst alles Mögliche beim Abendmahl erleben. Wir erleben nicht immer alles Mögliche. Ja, es muss auch nicht immer sein, weil es um Jesus geht und nicht nur darum, dass wir irgendwie ein tolles Erlebnis haben. Aber Jesus wird da sein durch seinen Heiligen Geist. Wir können ihm begegnen. Lass uns ihn einladen. Vater, ich möchte dir danken, dass du dich offenbarst durch dein Wort. Und dass wir da auch echt ein sicheres Fundament haben in dem, was du gesagt hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder füllst damit und ja auch freisetzt. Und segne jetzt die Zeit des Abendmahls, der ja eine Zeit der Begegnung mit dir, wo wir das einfach von dir empfangen, was du für uns getan hast. Und wo wir neu bekennen, dass du wirklich der Retter, der Erlöser und auch der Herr bist. Komm, Heiliger Geist, und wirke du. Amen.